Heute ist uns ja der Text vorgegeben mit der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Praktikant habe und ich mit dem über die Predigt spreche, jetzt zum Beispiel der Niklas, dann sage ich immer, dass es wichtig ist, wenn ihr predigt, dass ihr das Evangelium verkündet. Und das Evangelium ist immer eine gute Nachricht. Wenn ich jetzt heute Morgen diesen Vers nehme und zu euch nur sage, seid barmherzig, dann ist es nicht das volle Evangelium. Sondern das volle Evangelium ist immer eine gute Botschaft von einer Sache, die geschehen ist und bezieht sich immer auf das Werk vom Kreuz, hauptsächlich auf die Tatsache, dass es vollendet ist. Zieht sich immer auf Christus. Und da heraus entspringt immer ein Tun. Also ich kann euch deswegen als Jahreslosung sagen, seid barmherzig, weil vorher was passiert ist, nämlich weil euer Vater barmherzig ist. Also wenn ich das Evangelium verkündige, dann ist es auch immer eine Befähigung, das zu tun. Seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Das heißt, erstens steht eigentlich da, euer Vater ist barmherzig. Und dann kommt immer erst das Tun und das Handeln aus dem Glauben und weil wir das erleben. Letztes Jahr war die Jahreslosung ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es war eigentlich schon notwendig, dass wir für 2020 Glauben gebraucht haben. Scheinbar ist es schon irgendwie inspiriert, diese Jahreslosung. Für 2021 ist das Thema Barmherzigkeit. Wir sollen barmherzig sein. Das soll uns dieses Jahr begleiten. Ein Freund von mir habe ich neulich getroffen, und zwar einer von denen, mit denen wir früher sehr intensive Feste gefeiert haben. Aus Kensing, so ein langhaariger Rocker irgendwie. Und ich habe ihn gefragt, und gehst du noch in die Gemeinde? Und er sagt, nee. Es sind einfach so ein paar Sachen passiert und ich komme ganz gut zurecht, so alleine, mit meinem Glauben. Und das glaube ich eben auch. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ich habe beobachtet und ich beobachte es auch, dass immer mehr Leute eigentlich sich von Kirche distanzieren und relativ gut klarkommen ohne die Gemeinde. Das passiert auch gerade jetzt während Corona. Viele sind zu Hause und es ist eigentlich okay. Wir haben ja Online-Gottesdienst. Das Leben geht auch weiter. Und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die möchte ich erstmal gar nicht bewerten. Wir müssen nur gucken, wie wir irgendwie damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Nur bei ihm habe ich so ein bisschen rausgehört, dass da irgendwas passiert sein muss, eine Art von Verletzung. Und ich erinnere mich, als ich damals in der Mission war, das Erste, was mir ein Missionar gesagt hat, er hat gesagt, ich verlasse jetzt nach 8 Jahren das Missionsfeld. Und zwar deswegen, weil ich mit den Leuten hier nicht klarkomme. Und er hat dann gesagt, es gibt eine Statistik, die besagt, dass die meisten Leute das Missionsfeld verlassen, weil sie Probleme haben mit anderen Leuten. Nicht, weil die Herausforderung mit der Kultur so hoch ist, sondern weil sie mit den anderen Missionaren nicht klarkommen. Und es zeigt irgendwie, dass es schwierig ist, dass unter uns eine Kultur von Barmherzigkeit etabliert wird. Weil die Leute gehen, weil sie eine Form von Unbarmherzigkeit erlebt haben. Und sie haben manchmal sind geistlich noch nicht so weit, dass sie damit geistlich umgehen können. Und wenn hier steht, seid barmherzig, dann ist das eigentlich eine Entscheidung, weil unser Fleisch und wir selber, unser Stolz, in uns drin steckt es eigentlich erstmal nicht. Es heißt ja auch an anderer Stelle, demütigt euch. Das zeigt auch, Demut ist eigentlich nichts, was automatisch da ist. So der natürliche Mensch ist eigentlich stolz, ich kann was, ich habe was drauf, ich bin gut. Und Barmherzigkeit ist eine Entscheidung. Das Problem aber, was eigentlich passiert, und das möchte ich heute aufleuchten, ich möchte so versuchen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu analysieren, was passiert denn eigentlich, dass es uns so schwerfällt, manchmal barmherzig zu sein. Und der erste Punkt ist, dass wir bewerten, was gut und böse ist. Und wir treffen dann eine Entscheidung, das, was er tut oder sie, ist gut und das, was er oder sie tut, ist nicht gut. Ich muss es euch anhand der Bibel versuche ich das aufzuschlüsseln. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, Jakobus 2, Vers 3. Und da geht es um die Gemeinde. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprächet zu ihm, setz dich hierher auf den guten Platz. Das wäre bei uns vielleicht hier vorne. Kommt rein, setz dich doch hierher auf den guten Platz. Und spreche zu dem Armen, stell dich dorthin. Also kannst du dahinter hinsetzen, dahinter sind auch noch zwei Plätze frei. Stehen auch. Oder unten zu meinen Füßen. Also so ein orientalisches Bild, es kommt von diesem Fußschemel. Ein König hatte ja immer einen Schemel. Und unter seinem Schemel waren seine Feinde. Und oft sieht man auf so alten Bildern auch, es sind dann die Feinde auch abgebildet und man sieht den König, wie er auf dem Schemel steht. Vermute ich, dass es daher kommt. Zu meinen Füßen. So, also demütig dich, setz dich da unten hin. Also der herrlich gekleidet ist, zu dem sprechen wir, setz dich hier hin, und der Arme, stell dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Das ist Jakobus, der schreibt. Und dann fragt er in Vers 4, Jakobus 2, Vers 4, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Also Jakobus bewertet das, was hier passiert, und fragt, ob das richtig ist, dass ihr jemand anhand seines Äußeren beurteilt. Und sagt sogar, ihr urteilt mit bösen Gedanken. Also er bewertet dieses Urteil als ein böses Urteil. Dann sagt er, hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Und so weiter. Am Schluss heißt es dann, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Da komme ich nochmal drauf. Also es ist eine ganz einfache Situation. Jakobus erklärt es. Er erklärt, dass wir ein Urteilsvermögen haben und zu dem einen sagen wir, sitzt dahin, und zu dem einen sagen wir, sitzt dahin. Wir sagen, wir beurteilen in unserem Verstand, das, was der tut, ist gut und das, was die oder der tut, ist böse. Und hier bin ich jetzt bei diesem Tiefergreifen zu analysieren, was passiert denn, wenn wir nicht barmherzig sind. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist richten. Wir richten, und das ist an sich nichts Schlechtes. Jesus sagt sogar in Johannes 7, dass wenn wir richten, sollen wir ein gerechtes Urteil fällen. Also wir dürfen eine Situation richten, also bewerten. Aber Jakobus sagt hier, dass das ein Problem ist, ihr urteilt böse. Und das Hauptproblem ist aber, dass wir zwischen gut und böse urteilen. Und der Ursprung von diesem Urteil, der liegt ganz, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und auf diesem Urteil liegt eigentlich ein Fluch. Ich gehe jetzt ganz zurück. 1. Mose 1, die Erschaffung der Welt. 1. Mose 2, der Mensch Adam wird geschaffen. Und dann sagt Gott zu Adam, nur zu Adam, nicht zu Eva, du kannst von allen Bäumen essen, nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen. Das ist verboten. Adam hört es und dann wird Eva erschaffen, die Geschichte geht weiter. Und irgendwann kommt die Liste, der Teufel, der listiger ist, der Listige, wie eine Schlange, in Form einer Schlange, und versucht, den Mensch zu verführen. Also Adam ist der Mann, Adama, die Männin oder der Mensch. Ja. Und kommt mit dem Baum der Erkenntnis und sagt, hey, hör mal, also eigentlich stimmt es wirklich, was jetzt Gott gesagt hat? Er kommt zur Eva, das finde ich auch irgendwie interessant. Eigentlich hat ja Adam das gewusst von Gott. Eva wusste das nur von Adam, denke ich. Also er greift hier irgendwie die Eva an, die scheint da irgendwie empfänglicher und sagt zu ihr, bist du sicher, dass das stimmt, was Gott gesagt hat, dass ihr nicht von diesem Baum essen sollt? Und dann ist so ein Gespräch irgendwie, dann sagt sie, ja, dann werden wir sterben. Und dann sagt der Teufel, nee, hey, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Das heißt, ihr werdet Erkenntnis haben, so wie Gott. Und das hat irgendwie Eva und Adam stand ja dabei, beide so angesprochen, hey, wenn wir von diesem Apfel essen, dann werden wir sein wie Gott. Das hat ihren Stolz genährt und haben sie gesagt, hey, wenn wir das machen, dann sind wir so wie Gott, dann sind wir so groß. Und deswegen haben sie von dieser Frucht, von diesem Baum der Erkenntnis gegessen. Aber Gott hat davor ja schon gesagt, ihr werdet sterben. Und so kam dieses Urteil des Todes. Das heißt, aber es kam auch diese Erkenntnis, sie erkannten dann plötzlich, dass sie nackt waren. Also mit diesem Essen kam die Erkenntnis von Gut und Böse. Aber eigentlich war diese Erkenntnis vorher nicht da und die ist auch nicht gut. Aber wir sind Fleisch und das ist geblieben bis heute. Wir haben die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das ist auch einerseits was Gutes, aber in dem Moment, wo wir sein wollen wie Gott, hebt uns das empor und das nährt unseren Stolz. In dem Moment, wo unser Urteil zwischen Gut und Böse ein Urteil ist, was in Stolz gefällt ist, dann ist es ein Problem. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass wir richten, indem wir Menschen bewerten und sagen, das, was der tut, ist gut. So wie der aussieht, der sieht schick aus, hat einen goldenen Ring, der kann hier vorne hinsitzen. Aber dieser, der ein bisschen komisch riecht, der Obdachlos, der ist auch nicht rasiert, hat zwei verschiedene Paar Socken an oder keine Ahnung. Das ist nicht gut. Und das sagt Jakobus, und das ist ein böses Richten. Also versteht mich richtig, wir dürfen richten, wir dürfen urteilen. Aber Jakobus warnt vor diesem bösen Urteil und er nennt es ein Richten, in dem keine Barmherzigkeit ist. Und deswegen muss Gott uns sagen, oder Jesus selbst, dass wir barmherzig sein müssen, weil es in uns eigentlich nicht steckt. Unser Fleisch, unser Stolz will eigentlich nicht barmherzig sein. Wir tendieren dazu, Menschen zu bewerten. Wenn wir uns mit jemandem getroffen haben, dann sagen wir, also das, was die Person da macht, das ist ja schrecklich. Und plötzlich haben wir es schon bewertet und haben es als böse beurteilt. Oder wir sagen, das, was die tut, ist gut, also ich meine, der hat ein großes Haus gekauft jetzt und eine schön innen ausgebaut. Also das ist schon gut. Also habe ich schon Respekt. Der hat einen tollen Job. Aber der andere, der schafft nichts. Ich meine, der pennt morgens bis um 9:30. Das ist schlecht. Und wir bewerten anhand von äußeren Dingen. Und die Bibel ist ganz klar und sie nennt es, dass wir richten. Und wenn Jesus sagt, seid barmherzig, dann sagt er eigentlich nichts anderes wie, dass wir nicht richten sollen. Unser Problem ist, dass wir richten. Unser Problem ist, dass diese Barmherzigkeit nicht da ist. Und es liegt daran, weil wir in einer Welt aufwachsen, in der wir es gewohnt sind zu richten. Wir wachsen auf in Familien, wo wir über andere richten. Wir reden über andere, wie in der Schule wird gerichtet, du bist gut, du bist schlecht. Diese Welt ist voller Richturteile. Das ist einfach so, das ist eine Folge, eine Konsequenz, dass wir von diesem Baum gegessen haben. Aber Gott möchte nicht, dass wir richten. Er sagt, dass das böse ist und er sagt sogar, dass so wie wir andere richten, werden wir gerichtet. Mit dem Maß, mit dem wir messen, wird an uns gemessen. Das finden wir auch im Zusammenhang von Lukas 6, Vers 36, da steht ja unsere Jahreslosung. Da geht es dann auch um die Feindesliebe und so weiter. Also erster Punkt, erstes Problem, richten. Das zweite Problem, und das betrifft christliche Gemeinden, ist, dass wir kein gutes und klares Verständnis haben von der Theologie des neuen Bundes, sondern wir leben oft im alten Bund. Ich muss mal kurz lesen, das ist meine neue Themenreihe auch, der neue Bund, das Leben im neuen Bund für dieses Jahr, weil ich irgendwie merke, ich glaube, das ist so wichtig, weil es oft missverstanden wird. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte, Mose am Berg Sinai empfängt die 10 Gebote. Gott offenbart sich seinem Volk, er offenbart sich Mose als Elohim und als Yahweh, also als der Gott, der für sie da ist und als der Gott der Verheißung. Ich bin der, der euch aus Ägypten geführt hat. Gott offenbart sich dem Mose. Und dann sagt er aber, und jetzt habe ich für euch, ich schließe einen Bund mit euch. Und in diesem Bund gibt es gewisse Regeln, das ist das Gesetz, das sind die 10 Gebote, aber auch noch 600, mehr wie 600 andere. Und die werden dann aufgezählt. Und dann sagt Gott, ich lege euch jetzt diese Gebote hin, aber ihr werdet nur gesegnet sein, wenn ihr diese Gebote tut. 5. Mose 28, Vers 1. Und wenn ihr sie aber nicht tut, dann seid ihr verflucht. 5. Mose. Vers 1. Ankündigung von Segen und Fluch. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und so weiter. Und dann wirst du gesegnet sein, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Gesegnet wird die Frucht deines Ackers, deine Stadt, der Ertrag deines Ackers, die Jungtiere deines Viehs, die Rinder und so weiter, dein Korb, dein Backtrog. Und gegen deine Feinde wird der Herr sich stellen. Also Gott verheißt hier Segnung, wenn das Volk gehorcht. Aber er sagt dann auch weiter, aber wenn du es nicht tust, dann wirst du verflucht sein. Dann werden dich in all diesen Bereichen Flüche treffen. Und wir sind aber Christen eigentlich eines anderen Bundes. Das ist der Bund, den Gott mit Mose, mit dem Volk Israel geschlossen hat. Aber wir sind jetzt Christen des neuen Bundes. Aber wir rutschen manchmal in diesen alten Bund. Wir sagen zum Beispiel, oh, guck mal, die Person, die ist voll gesegnet, der geht's gut, das stimmt alles irgendwie, den Kindern geht's gut. Und das ist aber so alttestamentliches Denken. Im Alten Testament war jemand gesegnet, wenn er gehorsam war. Und dann sagen wir, oh, dem geht's schlecht, der ist irgendwie verflucht. Und dann gehen wir aber noch einen Schritt weiter und sagen, und die Person hier in der Gemeinde, die wo da irgendwie hinten sitzt, also die Rebellen sitzen ja meistens hinten, ich meine jetzt nicht euch, aber ich saß auch mal hinten, ich war auch mal ein Rebell. Die hinten sitzen, das sind doch die kommen nur alle 6 Wochen. Die sind eigentlich nicht so treu. Die beten auch nicht so viel, das weiß ich. Und wir fangen an, über diese Leute zu urteilen und wir urteilen in der Kategorie des alten Bundes und stellen Maßstäbe des alten Bundes auf und sagen, diese Person folgt nicht dem Gesetz und wir beurteilen diese Person dann. Aber das ist alter Bund und das liegt daran, weil wir selber im alten Bund leben, weil wir denken, wenn wir Gott gehorchen, dann werden wir gerecht vor ihm. Und weil wir denken, wenn wir diese Maßstäbe erfüllen, dann sind wir gerecht. Aber das ist alter Bund, aber es hat sich eingeschlichen in unseren Köpfen und es ist in Gemeinden noch da und es ist auch hier unter uns. Ich höre das manchmal und ich denke manchmal ja selber so. Aber ich möchte, und Jesus will uns da rausholen, dass wir in diesen neuen Bund kommen. Weil im neuen Bund sind wir frei vom Gesetz. Das müsst ihr könnt es nachlesen, Römer 7 oder Galater 4, 5. Wir sind nicht mehr verheiratet mit dem Gesetz, sondern das ist abgetan, weil im neuen Bund gilt jetzt, dass es vollbracht ist. Tetelestai heißt das Wort und das heißt, so viel wie die Rechnung ist bezahlt. Also im neuen Bund gibt es diesen Maßstab nicht mehr, den ich an meinen Bruder oder meiner Schwester anlege, der tut das und das nicht, sondern im neuen Bund, Tetelestai, es ist vollbracht, gründet sich unser Glaube auf das Werk Jesu. Und das Werk Jesu ist ein Ausdruck von der Barmherzigkeit des Vaters. Und darum geht es, dass wir in diesen neuen Bund kommen und in diese Beziehung zum Vater. Und da passiert plötzlich was ganz Neues. Da passiert nicht mehr, dass wir anfangen zu urteilen und sagen, das, was der tut, ist böse und das, was der tut, ist gut. Der soll in unserer Gemeinde hierhin sitzen und der andere ganz hinten. Sondern im neuen Bund gründet sich unser Glaube auf das vollbrachte Werk von Jesu Tetelestai. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Die Bedingung des neuen Bundes ist, dass Christus diese Rechnung des Gesetzes bezahlt hat. Kolosser, der Schuldschein, der gegen uns gerichtet ist, der ist getilgt und zerrissen. Es gibt keine Schuld mehr und es gibt es auch nicht mehr, dass andere Leute dir etwas schulden. Wir sagen manchmal, ah, der hat mich verletzt und der schuldet mir noch was. Das stimmt nicht. Der andere schuldet dir gar nichts. Oder wir verlassen die Gemeinde und sagen, die Gemeinde hat ihre Pflicht nicht erfüllt. Die schuldet mir was. Und Leute gehen auch von hier weg und sagen, die Gemeinde schuldet ihnen was. Aber das stimmt nicht. Er hat diese Schuld bezahlt. Und natürlich werden wir einander auch schuldig, aber wir müssen einander vergeben. Seid barmherzig. Deswegen ist in dem neuen Bund, das Gesetz ist weg. Das Alte Testament ist zwar noch gültig. Jesus sagt, kein Jota, also kein i-Tüpfelchen wird vergehen, aber Jesus erfüllt es. Jesus ist die Erfüllung oder das Ende des Gesetzes. Also er hat es erfüllt. Es ist das alte Bund, das alte Testament, das neue, das gehört absolut zusammen. Aber jetzt kommt der neue Bund durch Jesus und in diesem neuen Bund wird diese Barmherzigkeit Gottes offenbar, das Herz des Vaters. Und deswegen sagt Jesus auch, jetzt wird es ganz anders. Die Erfüllung des Gesetzes geschieht jetzt über das Herz und zwar ganz einfach, indem ihr liebt Gott und euren Nächsten. Und diese Liebe und diese Barmherzigkeit passiert hier im Herzen. Und das Herz ist der Hauptangriffspunkt des Teufels, weil er nicht will, dass wir in diesen neuen Bund hineinkommen. In diesem neuen Bund geht es nur noch um unser Herz. Es geht um die Haltung unseres Herzens. Und zwar, dass wir nicht anfangen zu richten und sagen, das ist gut und das ist böse und unser Herz erheben in Stolz, dann haben wir das nicht kapiert, sondern dass wir in unserem Herzen diese Liebe zulassen. Das ist das Erste, was passieren muss. Wir brauchen eine Berührung unseres Herzens vom Vater. Und dafür ist Jesus gekommen, diese Beziehung zum Vater wiederherzustellen über das Herz. Und unser Herz ist aber unter ständigem Angriff auch. Und da gibt es immer wieder so Gedanken, wo ich denke, ah, also was der jetzt wieder gerade gemacht hat, oder mein Mann, jetzt bin ich schon 2 Jahre mit dem verheiratet und jetzt hat er mich heute aber wieder, jetzt hat mich jetzt irgendwie getroffen. Und dann sagen wir in unserem Herzen, ah, das nervt mich jetzt aber und das zahle ich ihm aber heim. Also der kriegt heute Abend, heute Mittag nur eine halbwarme Mahlzeit oder so. Oder gar keine. Und da kommen Sachen in unser Herz oder wir sind enttäuscht von anderen Menschen und hauptsächlich passiert es natürlich in der Gemeinde, weil wir leben auch eng zusammen. Und unser Herz erhebt sich dann in Stolz und sagen, das, was der macht, ist böse. Und eigentlich sagen wir, ich kann es besser. Aber wisst ihr was? Das stimmt gar nicht. Ich erkläre es euch auf eine ganz einfache Weise. Wenn meine Tochter aufs Klo geht, dann sagt sie, es stinkt nicht. Und wenn dann aber meine andere Tochter kommt, dann sagt sie, das stinkt ja wahnsinnig da auf dem Klo. Und wir denken immer von uns selber, dass wir nicht stinken, dass unser Geschäft nicht stinkt, nur das von anderen. Ich versuche das jetzt irgendwie einfach darzustellen. Und das ist das, was passiert. Wir denken, was wir tun, ist gut, aber was der andere tut, ist schlecht. Und wir richten über den anderen. Und Gott sagt, dass so wie wir anderen messen, wird er uns messen. Und wenn wir andere richten, werden wir gerichtet werden. Und das ist der Maßstab, den Gott für die neue testamentliche Gemeinde anlegt. Er sagt, wenn wir richten einander, werden wir gerichtet werden. Und wenn wir als Gemeinde 2020 noch gerichtet haben und 2019, 2018, dann standen wir auch unter dem Gericht selbst. Wir konnten uns nicht entwickeln, wir können die anderen nicht freisetzen dahin, wo sie hingehören. Wenn wir aber 2021 anfangen aufzuhören, unsere Brüder und Schwestern zu richten, dann werden wir sie freisetzen und unsere Gemeinde kann erblühen. Und ich glaube, dass das eine entscheidende Phase ist, gerade jetzt unter Corona, die Gemeinde steht eigentlich ein bisschen unter Druck und es finden Veränderungen statt. Unsere Gemeinde hier in Ettenheim ist schon nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Es ist jetzt komplett anders. Wir tragen alle eine Maske und viele Leute kommen nicht mehr in Gottesdienst, weil sie gerade diese Chance nutzen, zu sagen, ach, zu Hause ist es auch ganz schön. Und es kann sein, dass jetzt eine Entwicklung stattfindet und die hat schon stattgefunden, dass Leute sich von der Institution Gemeinde distanzieren. Nicht nur Ettenheim, sondern überhaupt, und das passiert auch. Menschen distanzieren sich von der Institution Gemeinde, weil sie merken, hey, Online-Gottesdienst ist auch ganz okay. Und ich will das gar nicht bewerten, das ist eine Realität, das passiert gerade. Aber wenn in Gemeinden diese Barmherzigkeit wieder da ist, und Barmherzigkeit ist nicht nur im Kopf und im Herz, sondern ist auch eine Tat, der Glaube, der hat auch immer ein Werk, schreibt Jakobus auch ganz viel, Barmherzigkeit muss eine Tat haben. Wenn wir diese Barmherzigkeit etablieren, dann haben wir hier in Gemeinden wieder eine Gemeinschaft, die den anderen freisetzt. Und das ist, was Jesus will, wenn er sagt, seid barmherzig, dass wir den anderen sehen, wie er wirklich ist und wie Gott ihn sieht. Weil Gott sieht den oder die anderen immer mit diesem Herz der Barmherzigkeit an. Und Barmherzigkeit geht sogar so weit, dass sie Sünden erlässt. Jesus sagt in Johannes, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Das heißt, wir haben eigentlich untereinander den Auftrag zu sagen, hey, das, was der macht, das ist echt böse, und das ist echt Sünde. Aber weil ich erlebt habe, dass Jesus mit mir barmherzig war, weil ich das in meinem Herzen erlaubt habe, diese Barmherzigkeit, deswegen spreche ich der Person jetzt zu, dass ihr die Sünden erlassen sind. Und das, da will Jesus hin, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Erlass doch mal dem deine Sünden. Aber nein, wir sagen dann halt, okay, hey, in China, da ist Verfolgung, oder Nordkorea, da unterstützen wir jetzt die Christen. Das ist so weit weg, weil da zeigen wir Barmherzigkeit. Aber zu Hause mit unserem Bruder schon, ihr habt ja, wenn ihr Geschwister habt, also ich habe zwei Brüder und eine Schwester, die fordern mich wöchentlich raus, barmherzig mit ihnen zu sein, weil die nerven mich eigentlich immer mit dem, was sie tun. Weil es sind meine Brüder, die sind einfach ehrlich, sind echt. Unter Geschwistern ist man, wie man ist. Gott sagt, es geht darum, nicht da irgendwo in China barmherzig zu sein, sondern mit unserem Nächsten, dass wir diese Autorität ergreifen und Sünden erlassen. Und dann triumphiert Gnade über das Gericht, was Jakobus dann in dem Kapitel weiterschreibt. Jakobus 2, das ist ja das Gleiche eben. Am Anfang geht es darum, dass einer in eure Versammlung kommt, ein Obdachloser, jemand, der dreckig oder arm ist. Und am Schluss geht es dann darum, dass es wird ein unbarmherziges Gericht, Jakobus 2, Vers 13, über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wenn Barmherzigkeit in unserem Herzen regiert, dann wird sie darüber triumphieren. Wir werden immer wieder urteilen über Menschen, das ist gut, das ist böse, was er macht, das ist normal. Aber es geht darum, dass wir Buße tun über diese Urteile und sagen, Herr, ich möchte deine Barmherzigkeit, Vater, ich möchte diese Barmherzigkeit erleben. Ich möchte das spüren, ich möchte eins sein mit dir und ich möchte erfüllt sein von Barmherzigkeit, damit ich anfangen kann, meinem Nächsten die Schuld zu erlassen. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit herrscht über das Gericht. Seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Amen.